Josua 23. Jahwe, euer Gott, streitet für euch. Stellvertretung. Das ist im Grunde unser Text. Seid stark im Herrn, er streitet für uns, wie er euch versprochen hat. Und Josua sagt dann, es könnte einige Verse später sein, es hat kein Wort gefehlt von allem dem Guten, das Jahwe, euer Gott, euch versprach. Alles ist eingetroffen. Darum, weil er für uns streitet, wie er versprochen hat, darum, und jetzt kommt das Wesentliche im Gesetz und im Evangelium, das erste Gebot, in dem alle anderen zusammengefasst sind. Darum behütet eure Seelen wohl, dass ihr Jahwe euren Gott liebt. Darum kämpfen wir. Jetzt wollen wir fortsetzen mit Epheser 6. Wir sprachen vom Stehen, das war die dritte Aufforderung, aber der Apostel sagt, wie wir zu stehen haben. Man steht im Widerstehen, kämpfend, aber man soll sich darauf vorbereiten. Er sagt, umgürtet mit Wahrheit, Vers 14, dann aber auch in Vers 14, soll der Panzer der Gerechtigkeit angezogen sein. Da hatte ich an Römer 13, Vers 12 erinnert, die Nacht ist weit vorgerückt, aber sie wird immer noch da sein, bis der Morgenstern aufgeht und Jesus wiederkommt. Und der Tag hat sich genaht, das heißt, er kommt immer näher, für jeden persönlich, auch für die ganze Gemeinde. Wir sollten jeden Tag vorbereitet sein auf die Begegnung mit ihm. Lasst uns also, nicht weil die Nacht morgen am vergehen wird, sondern weil wir unserem Herrn entgegengehen. Und weil es jetzt dunkel ist, sollten wir also die Werke der Finsternis ablegen. Das gehört zur praktischen Gerechtigkeit. Wir werden geprägt durch die Gerechtigkeit Christi, sie ist unsere Gerechtigkeit. Aber auch unsere Gerechtigkeit ist seine Gerechtigkeit. Es wird nie anders sein. Wir bleiben verdorbene Wesen. Und unser Heil ist Jesus Christus in Person. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden am Kreuz. Während unseres Glaubenslebens geschieht keine Kreuzigung, auch nicht das Ich. Das Ich und Herbert Janssen und alles, wir alle Menschen, sind in Christus am Kreuz gekreuzigt worden. Aber das muss ich als Ja bejahen. Ich bin deshalb die vollendete Gegenwartsform, die in die Gegenwart hineinlangt. Ich bin am Kreuz mit Christus gekreuzigt worden. Dennoch lebe ich. Aber nicht ich. Ich lebe und doch lebe ich nicht. Wieso? Ich lebe per Stellvertretung. Nicht Paulus lebt, sondern Christus lebt. Und wenn Christus in Paulus lebt, so mitlebt Paulus. Aber ich habe nicht zweierlei bekommen, Jesus Christus und das ewige Leben. Ich habe nur eins bekommen, Christus und somit das ewige Leben. Römer 8, der Heilige Geist ist Leben. Der dreieinige Gott kann ja nicht auseinanderdividiert werden. Sage ich Christus, kann ich den Heiligen Geist sagen. Sage ich Christus und Heiliger Geist, kann ich den Vater sagen. Alle drei sind beteiligt am Heilsverfahren, auch wenn sie jeweils Akzente in ihren Aufgaben legen. Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit, die aber in meinem Leben sichtbar wird, in meinen Handlungen und Worten. Aber wir gehen weiter, Vers 15. Die Schuhe sollen an den Füßen angebunden sein. So war das früher. Der Soldat bindet seine Schuhe an die Füße. Die Schuhe sollen an den Füßen gebunden sein in einer Bereitschaft der guten Botschaft des Friedens. Und nach langem Studieren, wiederholtem Studieren, dieser Text ist schwierig, bin ich zu der Überzeugung gekommen, die sehr wörtliche Übersetzung ist wichtig. Luther übersetzt leider einseitig. Fertig zu treiben, das Evangelium. Das dürfte dazu gehören. Aber das ist erst die Folge. Das Eigentliche, wovon Paulus hier spricht, ist das Kämpfen im Evangelium und für das Evangelium. Parallel zu Philipper Kapitel 1 ab Vers 27, wo mehrmals vom Evangelium, mehrmals vom Evangelium die Rede ist, dafür sollen die Philipper sich einsetzen. Dafür sollen sie einstehen, zusammen, wie wenn es eine Seele wäre, die ganze Gruppe, die ganze Schar, wie eine Seele, eine Dynamik, sich einsetzen für die Wahrheit des Evangeliums. Wir kämpfen für die Botschaft des Friedens. Aber gerade wenn wir die Fahne des Friedens hissen, entsteht der Kampf, paradoxerweise. Wir kommen mit Friedensangebot, jeder Christ, an den Füßen die Schuhe gebunden, in der Bereitschaft, standfest zu bleiben, nicht nachzugeben im Evangelium. Dies ist das Evangelium. Bruder van der Maas erzählte mir von einem Gespräch mit Verantwortlichen in der Missionsarbeit. Und da standen zwei Auffassungen einander gegenüber. Es war ein Gespräch zwischen zwei Gremien. Und dann sagt er, wir glauben an Himmel und Hölle, an die ewige Verlorenheit und sie nicht. Und dieser Graben kann nicht zugeschüttet werden. Dabei hat das Gegenüber oder der Gegenüber die Freundlichkeit und die Herzlichkeit gesehen. Beides war zusammen und das hat gesprochen. Wir bleiben bei der Wahrheit des Evangeliums, lieben aber unser Gegenüber, denn wir bieten Frieden an. Ja. Hinter den Menschen, die zunächst ablehnend sind, steht der Feind, möchte sie behalten oder gewinnen und uns wieder gewinnen. Das braucht er nicht, das kann er nicht, wenn wir auf Jesus schauen. Die Schuhe an den Füßen gebunden, mit Festigkeit des Evangeliums, mit Bereitschaft, die das Evangelium gibt, deshalb des Evangeliums. Das Evangelium, wenn ich mich daran nähere, gibt mir diese Festigkeit. Das Evangelium ist nicht nur evangelistische Botschaft, es ist alles, was ich habe. Das ist mein Lebensbrot. Das ist der Gipfel der ganzen biblischen Botschaft. Das Evangelium durchzieht das ganze Wort Gottes. Das ganze Wort Gottes ist von diesem Evangelium geprägt. Lasst das Wort des Messias reichlich unter euch wohnen. Das ist das Wort Gottes, aber geprägt, gekennzeichnet vom Geist des Zeugnisses Jesu Christi, Offenbarung 19,10. Aber wir sollen nicht nur für die Wahrheit des Evangeliums einstehen, sondern bereit sein, die Fahne des Friedens zu hissen und vorwärts zu gehen. Und vielleicht denkt Paulus auch an Jesaja 52, wo von den schönen Füßen, die vielleicht blutig sind, staubig sind, vielleicht verkrümmt, gelitten haben durch den langen Lauf, aber sie sind schön wegen der Botschaft. Sie kommen über die Berge, über alle Widerstände und lassen sich von nichts zurückhalten in ihrem Auftrag, andere mit dem Evangelium zu erreichen. Und jeder von uns nach 1. Petrus 3, Vers 15 will da, sollte wollen, wenn er nicht will, bereit sein zu antworten, aber auch die Initiative zu ergreifen und von Jesus zu erzählen. Das war Jesaja 52, Vers 7. Vers 16. Zu dem allem den Schild des Glaubens aufgenommen habt. Es ist vielleicht nicht ganz klar, ob es über allem heißt oder zusätzlich. Ich denke, es dürfte zusätzlich heißen. Aber natürlich, das Schild, der Schild, ja? Der Schild des Glaubens, Entschuldigung. Das Schild ist der Wegweiser. Der Schild des Glaubens, das ist hier der große Schild, nicht der kleine runde. Der große Schild, das griechische Wort, ist wohl das, von dem wir unser deutsches Wort Tür haben. Es ist wie eine große Tür, die aber hin und her geschoben werden kann, sodass man geschützt bleibt. Und dieser Schild ist Schild des Glaubens. Er wird im Glauben gehandhabt. An und für sich ist er Jesus Christus. Denn Christus ist mein Schild, wie Jahwe im Alten Testament Schild Davids und Israels ist. Gott der Herr ist Sonne und Schild. Er bewahrt uns. Und im Glauben vertrauen wir auf seinen Schutz. Bedenken wir immer wieder, dass ihn durch den ganzen Text durchzieht sich die Stellvertretung. Er an meiner Stelle. Schild des Glaubens. Ein Ausleger sagt, Selbstvertrauen ist brennbares Material. Die Geschosse, die auf uns zukommen, sind unter Umständen angezündete. Aber wenn man den rechten Schild hat, dann können diese Geschosse gelöscht werden. Aber hat man diesen Schild nicht und vertraut auf sich selbst, dann wird dieses Selbstvertrauen schnell brennen. Gott ist unser Schild. Und zweitens, oder nächstens, Entschuldigung, das ist Vers 17 jetzt. Und nehmt in Empfang den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Helm des Heils in 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Helm der Hoffnung des Heils. Nun, dort wird der Akzent auf die Hoffnung gelegt. Aber das Heil ist ein Dreifaches. Wir können sagen, als Christen, die heute im Herrn sind, ich bin gerettet worden. Zweitens, ich werde gerettet. Es gibt eine Anzahl Stellen, die sagen, wir werden jetzt gerettet. Wir sind dabei, gerettet zu werden. Und dann gibt es Stellen, wie zum Beispiel 1. Petrus 1, wir werden gerettet werden. Unser Heil ist ein Dreifaches. Wir wurden gerettet, wir werden gerettet und wir haben die Hoffnung, die feste Hoffnung in Christus, dass wir gerettet werden werden. Deshalb, glaube ich, können wir hier das ganze Heil als Helm verstehen. Wobei in 1. Thessalonicher 5 Paulus dort in dem Zusammenhang das zukünftige Heil akzentuiert. In Psalm 140 sagt der Psalmist in Vers 8, du hast mein Haupt bedeckt am Tage des Waffengangs. Gott bedeckt unser Haupt, unseren Kopf. Und schützt uns, wo ja alles, das ganze Leben, woher alles dirigiert wird. Unser Kopf bestimmt. Unser Kopf ist unser Denken. Da wollen wir bewahrt bleiben. Durch sein Heil. Erinnern wir uns aber, es heißt hier mit einem anderen Verb, mit einem anderen Tätigkeitswort, nehmt in Empfang. Wir sind immer noch bei der Vorbereitung zu stehen. Paulus greift etwas zurück. Steht vorbereitet. Und da werden wir erinnert, dass alles, womit wir hier zu tun haben, in Empfang genommen wird. Das heißt, es ist alles Geschenk. Und wenn wir auch treu bleiben, ist es wie in Jesaja 54 am Ende und das Schlusswort lautet, wenn die Geschichte der Knechte des Herrn erzählt wird. 53, der Knecht des Herrn. 54, die Knechte des Knechtes. Und wenn ihre Geschichte erzählt ist, von ihr zunächst ihrem unmöglichen Frucht tragen, aber dann von ihrem Frucht tragen. Und das Ende und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht Jahwe. Das bleibt das letzte Wort eines jeden treuen Christen. Es war alles Geschenk, es war alles Gnade. Die Rüstung wird uns von Gott dargeboten. Das Schwert des Geistes. Nun, wir wären in Verlegenheit, wenn Paulus nicht deutlich hier gesprochen hätte. Aber er sagt, es handelt hier sich nicht um den Geist, sondern um das Wort Gottes. Es ist des Geistes Schwert, aber das Schwert selbst ist das Wort Gottes. Im Wort Gottes handelt der Geist. Es bleibt sein Schwert, auch wenn es uns dargereicht wird. Denn der Geist lebt in uns und um uns, und wir wollen vom Geist uns führen lassen. Betend, sagt er in Vers 18, im nächsten Vers, im Geist, vom Geist geführt. Das ist nicht immer bewusst. Aber wir wollen im Wort und in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleiben, damit, ohne dass wir es merken, Gottes Geist uns dann dirigieren kann. Sodass wir dann später sagen können im Rückblick, ach ja, ich bin so dankbar, ich merke, Gott hat mich geleitet, geführt, er hat mir geholfen, er ist mir beigestanden. Das Wort Gottes, an dieser Stelle differenziert man zu schnell. Griechischkenner, manchmal unreife Griechischkenner, geistlich unreife, machen darauf aufmerksam. Hier steht ja nicht Logos, das übliche Wort für Wort, sondern Rhema, was Wort oder Ausspruch oder Ding bedeutet oder bedeuten kann, je nach Zusammenhang. Und dann sagt man, in diesem Fall handelt es sich nicht um Logos, das geschichtliche Wort, sondern hier ist das Wort, das der Geist in die Situation hineinspricht, prophetisch. Und dann ist man angewiesen auf die prophetische Gabe in der Gemeinde. Das ist Irrlehre. Dahinter steht der Feind, um uns abzulenken und uns irre zu führen. Da spricht eine Unkenntnis der Heiligen Schrift. Lassen Sie mich eine Stelle lesen aus 1. Petrus 1, 23 bis 25. Ihr seid ja wiedergeboren, und das macht das Lieben möglich. Es geht um das Lieben. Ihr seid ja wiedergeboren, nicht aus verderblichem Samen, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes, Logos. In Vers 23 Ende, Logos, Wort Gottes. Weil, jetzt kommt die Begründung, warum man wiedergeboren ist, durch unvergängliches Wort, welches Logos Gottes ist. Zitat, alles Fleisch wie Gras ist, Jesaja 40. Und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrt und seine Blume fiel ab, aber das Wort des Herrn, das er gesprochen hat, das hebräische Wort wird hier mit Rhema übersetzt. Und ins Deutsche auch mit Wort. Aber wir dürfen wissen, es ist hier das gesprochene Wort. Aber was ist das gesprochene Wort? Logos. Logos. Lesen wir weiter. Dieses gesprochene Wort bleibt in Ewigkeit, und deshalb hat er am Ende von Vers 23 gesagt, das in Ewigkeit bleibende Logos Gottes. Sehen Sie, wie auswechselnd die zwei gebraucht? Dieses ist das Rhema, das an euch als gute Botschaft erging. Dies ist Rhema. Logos von Gott gedacht. Rhema von Gott gesprochen, aber eins und dasselbe geschichtliche Wort, und wir haben es. Und wie wir am Sonntag uns sagten, dies ist das Wort, das, weil Gott ewig ist und Jesus Christus derselbe bleibt, heute spricht, nicht durch dieses Wort. Mit diesem Wort. Dies ist das Wort. Man spricht nicht durch Worte, als wenn man ein zweites sagen wollte, zusätzlich zu den Worten. Die Worte sind die Sprache. Die Menschen sind das Mittel, durch das Gott spricht. Die Propheten. Da ist die Präposition durch am Platz, aber nicht beim Wort. Die Worte sind das Gesprochene. Und dies ist das Gesprochene. Und wir sollten uns daran üben. Jedes Mal, wenn wir Wort Gottes hören, spricht Gott. Deshalb stehen bleiben. Sie dürfen zu spät kommen. Aber wenn Gottes Wort gelesen wird, stehen bleiben, hören. Jetzt spricht Gott. Wenn Menschen sprechen, müssen sie nicht immer zuhören. Aber wenn Gott spricht, sollten wir zuhören. Und jedes Mal, wenn meine Augen auf das Wort fallen, jetzt spricht Gott. Egal, wie mir zumute ist. Ich brauche nicht zu warten, ob mir das etwas sagt. Es sagt dies. Dies ist, was es sagt. Ja. Zugegeben, es wird nicht gleich ankommen. Manchmal höre ich auch gar nicht. Aber verwechseln wir nicht das Hören mit dem Sprechen. Es dauert lange, bis ich höre, bis es mir kostbar wird. Aber vergessen wir nie, Gott hat die ganze Zeit durch die Jahrtausende gesprochen. Dies ist sein Wort, sind seine Aussprüche und dies ist unser Schwert. Das mit dem Schwert ist etwas Wunderbares. Ich habe es mir kostbar werden lassen durch einen Artikel von einem Militärmann, der ein eifriger Christ war und Folgendes, ich will es zusammenfassen, sagte. Er sagt, das Schwert genügt in allen Situationen. Nur eine Angriffswaffe, kein Speer, kein Dolch, keine Maschine, mit der man katapultiert, von einer Mannschaft, ja, gehandhabt, nur ein Schwert. Aber das genügt. Nur ein Schwert, so lautet übrigens der Titel, aber es genügt. Dieses Wort Gottes genügt. Man wird von diesem Wort leben. Das genügt. Ja, nur dieses Manna, sagen die Israeliten. Moment einmal, das genügt. Und dies ist unsere Speis und dies ist unsere Waffe. Nur dies. Es genügt in allen Situationen. Zweitens, ich bin allein mit diesem Schwert. Kein anderer schwingt es für mich. Beim Katapultieren, bei diesen Maschinen, wo diese Arme die Steine warfen, da muss eine Mannschaft dabei sein, so wie bei unserer Artillerie. Aber hier ist nur einer. Keiner schwingt es für mich. Hier muss ich kämpfen. Kämpfe ich nicht, dann bin ich in Gefahr. Niemand tut es für mich. Ich bin allein mit dem Schwert. Jeder Soldat hat seins. Übrigens dasselbe. Drittens. Das Schwert ist landschaftsunabhängig. Egal wie die Landschaft, das Schwert kann immer gebraucht werden. Egal wie die Situation, egal wie die geistliche Landschaft, dieses Wort kann gebraucht werden. Viertens, das Schwert muss festgehalten werden, sonst fällt es aus der Hand. Festhalten am Wort Gottes. Festhalten am Wort Gottes. Das will gelernt sein. Und manchmal hält das die Hand so fest, wie bei jenem Soldaten in Israel, dass es nicht mehr loslassen kann. Ja. Das kenne ich von der Landwirtschaft. Da arbeitet man mit der Gabel oder mit einer Schaufel oder mit irgendeinem Gerät. Und man arbeitet schwer und wenn fertig ist, will die Hand nicht locker lassen. Es gibt auch den Sklavendienst, wo die Hand nicht mehr locker werden will. Und da haben wir ein wunderbares Wort, jetzt Psalm 81 oder 84, ich weiß nicht genau welchen Vers. Da heißt es, ihre Hände wurden los. Ihre Hände ließen los. Gott kommt wie von innen und bewegt uns und wir können loslassen. Man kann das, woran man gebunden ist, ob das ein Glas ist, eine Zigarette, ob das ein Mensch ist, den man nicht vergessen kann, wo ein Groll, eine Bitterkeit sitzt, irgendetwas, das Schweres loszulassen. Der Herr kann es schenken, dass wir loslassen. Aber an dieser Stelle ist etwas anderes unser Thema, das Schwert, das wollen wir auch nicht loslassen. Wollen wir nie aus der Hand geben. Als ich sagte in diesen Tagen, wie ich einmal zum ersten Mal an die Front kam, ich war Sanitäter, ausgebildeter Sanitäter, aber dann mussten wir die Sanitäter an der Front ersetzen, von hinten. Und am ersten Abend oder in der ersten Nacht, es war dunkel, als wir ankamen, der Feind hatte einen Gegenangriff gemacht, aber jetzt war es alles ruhig. Wir waren in diesem kleinen Gebäude und legten uns. Man deckte sich etwas zu und versuchte etwas zu schlafen. Die Granaten flogen über das Haus, aber man hörte sie ja, sie kommen. Das war nicht so schlimm. Und wenn es einschlug, war es sowieso zu spät. Aber es war so ruhig, dass ich dachte, ja, wenn man schläft, ich sollte eigentlich meine Stiefel ausziehen, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Habe ich dann getan. Aber es war so, ich weiß nicht, woher das Licht kam. Vielleicht hatte jemand ein Licht. Und jemand, ein erfahrener Soldat, sah das. Oh, da hat jemand seine Schuhe ausgezogen. Ich bekam die Botschaft. Ja, und unter der Decke langte ich so langsam nach den Schuhen und habe sie wieder angezogen. Man soll parat sein, man soll bereit sein auf alle möglichen Situationen. Man darf nicht überrascht werden, weder mit den Schuhen noch mit dem Schwert. Wir gehen weiter. Fünftens, das Schwert kann flink gehandhabt werden und muss flink gehandhabt werden. Denn die Gefahr kann von jeder Richtung kommen. Aber wenn das Schwert, das Wort Gottes, in uns ist und wir halten es fest, dann kann es eine Wüste sein, wo gar nicht eine große Bibliothek mit Rollen ist. Wie bei Jesus. Aber es ist in seinem Innern. Er hat es aufgespeichert, Psalm 119, Vers 11. Er hat es aufgespeichert in seinem Herzen und er kann das Schwert sofort schwingen. Aber er gebraucht immer das Schwert. Es steht geschrieben. Und dann kommt Satan schließlich auch. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben so. Festhalten. Das Wort genügt, auch in der Wüste. Es muss aber flink gehandhabt werden. Wir sollten geübt sein, sollen uns üben. 1. Johannes 2, 13 und 14. Ich schreibe euch Vätern, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang ist. Offenbar ist das das Ziel des Lebens, Gott besser kennenzulernen. Ich schreibe euch jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Junge Männer sind stark und haben den Feind überwunden. Ich schreibe euch Kindern, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Ich schrieb euch Vätern, weil ihr den kennenlerntet, der von Anfang ist. Ich schrieb euch jungen Männern, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Jetzt wird der Schlüssel gegeben. Sie waren geübt mit dem Wort Gottes und deshalb haben sie den Herrn, den Feind überwunden. Nicht, weil sie noch in der Blüte ihrer menschlichen Kraft waren. Darin liegt auch für junge Männer, die auch nach Jesaja 40 einmal müde werden können. Darin liegt die Kraft, in dem, was Gott gesagt hat. Jetzt kommt die vierte und letzte Aufforderung. Betet. Vielleicht sagt der eine oder andere, besonders wenn er eine gute Elberfelder Übersetzung dabei hat, er steht aber betend, Partizip. Ja, es steht betend, Partizipform. Aber das Partizip führt in einem solchen Text, wie auch in Epheser 5, Vers 18 und 19. In Vers 19 und 20 werden die Partizipien verwendet, aber sie führen den Imperativ dort von Vers 18 fort. Den Gedanken des Imperativ. Das heißt, wir haben hier, um dasselbe hier zu notieren, wir haben hier einige Befehle gehabt. Aufrufe, tut dies, tut das. Seid stark, nehmt die ganze Kampfrüstung, steht betend. Das heißt, das Partizip setzt den Gedanken des Befehls fort, betet, und so übersetzt Luther zu Recht, weil wir im Deutschen ungern ein Partizip gebrauchen, nur wenn es absolut notwendig ist. Die Elberfelder tat das, um uns Wort Gottes etwas getreuer zu geben. Das war eine gute Absicht. Im Normalen, in unserem normalen täglichen Gespräch vermeiden wir das Partizip. Aber es ist gut, einmal zu wissen, was darunter zu verstehen ist. Ich bin auch dafür, dass wir Wort Gottes möglichst getreu wiedergeben, auch wenn es manchmal etwas schwerer zu lesen ist. Aber es muss nicht gerade unnötig schwer zu lesen sein. Also hier ist es tatsächlich Partizip, aber wir dürfen durchaus übersetzen betet. Und betet zu allen Zeiten. Beten heißt, sich an Gott zu wenden. Manchmal heißt es, sucht Gott. Beten heißt, Gott zu suchen, seine Hilfe zu suchen. Er ist natürlich nicht weit weg, er ist immer da, aber zu suchen heißt, seine Hilfe, sein Angesicht zu suchen. Wir wollen es mit ihm zu tun haben. Beten heißt, sich Gott zu nahen. Das griechische Wort bedeutet Annäherung. Wann sollen wir beten? Wir wollen drei Fragen beantworten. Wann, wie und für wen? Wann beten wir? In der Vorbereitung. Paulus hatte von Vorbereitung gesprochen. Betend. Betet, Befehl, während ihr dabei seid, die Kampfrüstung anzuziehen. Betet, dass es in rechter Weise geschieht, dass wir wissen, was wir anziehen, dass es auch fest ist und so weiter. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Deshalb lebenslang beten. Im Kampf beten, wie in 2. Mose 17. Hur und Aaron stehen Mose bei. Es wird während des Kampfes gebetet und der Kampf dauert ein Leben lang an, deshalb ein Leben lang im Gebet bleiben. Immer beten, zu jeder Zeit, fügt der Apostel hinzu, als wenn das noch nötig wäre. Aber er tut es, weil es für uns nötig ist, daran erinnert zu werden, zu jeder Zeit. Und wenn ich mir das einpräge und es wird dann schwierig zu beten, dann sage ich, jetzt zu dieser Zeit beten. Besonders dann, wenn mir nicht danach ist, dann ist es wirklich nötig zu beten. Zu jeder Zeit. Wie soll man beten? Mit allem Gebet. Lassen wir es ruhig so stehen. Nicht zu schnell sagen, mit jeder Art des Gebetes. Ja, das kann eingeschlossen sein. Aber ich denke, Paulus denkt nicht gleich daran. Ich denke, wenn Paulus das Wort alles in diesem Zusammenhang, in einem solchen Zusammenhang gebraucht, dann meint er mit vollem Gebet, mit allem Gebet. Wir würden vielleicht sagen, von ganzem Herzen. Es soll ganz gebetet werden. Ganz dabei sein, wirklich beten. Es ist leicht zu beten und doch nicht richtig ganz gebetet zu haben. Wollen wir lernen, ganz für Gott da zu sein? Ich bin so dankbar, dass ich in den früheren Jahren, ich war schon einige Jahre Christ, aber doch verhältnismäßig früheren Jahren meines Lebens, einen Mann Gottes kennengelernt habe, bei dem ich gesehen habe, was es heißt, ganz für Gott da zu sein. Ich habe ihn immer wieder vor Augen. Er war ein sehr spontaner, energischer Typ, aber geheiligt. Sein Humor, seine Bewegungen, alles war geheiligt. Aber wenn der sprach, der konnte auch mal hauen, aber das war kein Fleisch. Der konnte über den Zaun, der in Gitter, weil es ein großer Saal war, konnte darüber springen, ja. Ja. Aber sie mussten nicht lachen. Ja. Man kann dabei lachen, es ist humorvoll, ja. Aber es war ernst. Ja. Man merkte diesen heiligen himmlischen Ernst. Das ist bei mir geblieben, dieses Leitbild. Oh Gott, schenke uns das. Dass wir von ganzem Herzen für ihn zeugen, nicht lässig sein, Gott bewahre uns davor, dass an unserem Gebaren man einen lässigen Christen erkennen sollte. Das kann sehr schnell geschehen, denn wir tendieren dazu, lässig zu sein. Ich bete darum, dass zu erkennen ist, dass ich ganz Soldat bin. Das muss geschenkt sein. Das muss wachsen. Mit allem Gebet, und dann heißt es flehen, das griechische Wort bedeutet von Abhängigkeit gekennzeichnet. In Abhängigkeit. Flehen ist von Abhängigkeit gekennzeichnetes Beten. Immer wieder sich sagen, Herr, ich bin ganz auf dich angewiesen, deshalb die erhobenen Hände wohl. Man ruft zu Gott gleichsam. Ich habe die erhobenen Hände gesehen im Krieg. Da kommen sie, die Gefangenen, ergeben sich. Sie wissen auch, was sie hinter sich lassen sollen. Sie waren gut ausgebildet. Den Helm ließen sie zurück, denn der Helm ist eine Waffe. Nicht nur das Gewehr. Alle Waffen werden zurückgelegt. Und man kommt ohne Waffen, mit erhobener Hand. Man ergibt sich. Und so kommen wir zu Jesus, zu unserem Gott. Herr, ich habe nichts in meiner Hand. Siehst du es? Ich habe nichts. Ich verzichte auf Selbsthilfe. Und ich werfe mich ganz auf dich. Dann kann Gott helfen. Dann ist der Punkt gekommen, wo er sich einsetzen kann. Dann tut er es gern. Denn an der Stelle der Schwachheit, zu der er uns ja führte, ist seine Kraft vollkommen. 2. Korinther 12. In Abhängigkeit, im Heiligen Geist, ich denke, das will der Apostel sagen, im Geist, eben hat er in Vers 17 auch nur Geist gesagt, aber ganz offensichtlich ist das Heiliger Geist. Hier wahrscheinlich nicht unser Geist, sondern sein Geist, obwohl auch wir in unserem Geist beten sollten. Aber im Geist, das dürfte heißen, vom Geist geführt, auch unbewusst, wir wollen uns vom Geist führen lassen, uns erinnern lassen, für wen wir beten sollten, wie und so weiter, an Wort Gottes erinnern lassen. Mit seiner Hilfe, im Geist heißt mit seiner Hilfe beten, beides. Geführt vom Geist und von ihm geholfen. Wachend, mit offenen Augen. Und Oswald Smith sagt, damit er nicht einschläft, geht er im Zimmer hin und her. Eine ganz praktische Hilfe, wenn Sie das tun, gehen Sie in der Figur 8, dann werden Sie nicht. Und wenn Sie mal ins Gefängnis kommen, um Jesu willen, es braucht nur eine kleine Zelle zu sein, aber Sie können auf und ab gehen in der Figur 8 und Sie können beten. Für den Herrn, ja. Das kann man lernen, oder man geht spazieren, ja. Am besten ist, wenn man laut beten kann. Aber man kann auch in Gedanken beten. Jetzt, wo sie da sind. In allen Situationen kann man beten. Aber das bedarf dann doch eine gewisse Schlaflosigkeit an dieser Stelle. Ja. Das heißt, schlaflos. Ich denke, das ist übrigens auch das griechische Wort für wachen. Nicht schlafen. Manchmal müssen wir schlafen. Das lehrt uns der Herr, dass wir für unseren Leib sorgen sollen. Sonst kann der Feind uns angreifen an der Stelle der Schwachheit. Das tut er sehr gern. Deshalb müssen wir auch mal schlafen. Aber wir wollen lernen, wann zu schlafen, wann zu beten, wann zu arbeiten. Wir können alle diese kleinen Anliegen, die sehr groß sind, dem Herrn bringen. Wenn Gott mein Haar interessiert, und offenbar hat ihm schon manches Haar interessiert, das vom Haupt fiel. Wenn das der Fall ist und jeder Sperling ihn interessiert und ich einmal Rechenschaft geben werde für jedes Wort, das ich sage, dann denke ich, Junge, dann darfst du alles bringen. Und ich habe so banale Anliegen, die für mich sehr ernst sind, die ich aber mich schämen würde, manchmal anderen in der Gegenwart anderer zu melden. Das darf ich dem Herrn sagen, wissend, dass er, ohne mir Vorwürfe zu machen, Jakobus 1, mich hört. Ich bin sein Kind. Wilhelm Busch sagt, morgens kann ich aufstehen, mich auf die Kante des Bettes setzen und sagen, ich bin so dankbar, Herr, dass ich dein Kind bin. Wie schön. Wir sind seine Kinder und dürfen in einem gewissen Sinne vor ihm Kinder bleiben. Wachend mit offenen Augen und anhaltend, ohne aufzuhören. Ohne aufzuhören. Immer wieder beten. Immer wieder. Viel beten. Ich denke, dann würde manche Not, geistliche Not, auch im Zusammenleben von Christen, wie ein Nebel vergehen. Aber manchmal nicht ohne wirklich bewusste Buße. Dritte Frage, für wen beten wir? Für wen? Nun, für uns selbst. Wir kämpfen. Wir ziehen an. Wir haben zu stehen. Betend für uns selbst. Paulus fügt aber hinzu, für alle Heiligen. Sehr gut. Nicht beten die Heiligen für uns. Wir für die Heiligen. Pastor Schürenberg sagte, ich habe einige Jahre mit ihm zusammengearbeitet in Nürnberg, da erzählt er, er hätte wohl in einen Religionsunterricht durchgeführt. Und ein Mädchen, das offensichtlich katholisch war, sagt er, wie ist das bei Ihnen? Sie haben doch keine Heiligen. Doch, sagt Pastor Schönberg, wir haben auch Heiligen. Nur der Unterschied ist dieser. Die von Ihnen, die sind schon gestorben, aber die von uns, die leben noch. Für alle Heiligen, auch für die Schwierigen, aber nicht nur für die Schwierigen, sondern auch für die, die gut stehen. Epheser 1, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben, von eurer Liebe, bete ich für euch, damit sie nicht das Vertrauen verlieren, damit sie nicht die Liebe verlieren, damit es so bleibt. Den Thessalonicher schreibt er bei allem seinem Aufruf, wie ihr aber auch tut. Ja, ihr tut es schon, macht so weiter und lasst es zunehmen. Glaube und Liebe und die anderen Tugenden sind ja wachstumsfähig. Für alle Heiligen. Im Kampf denkt man an die anderen, deren Beistand man ja bedarf. Wenn ich kämpfe, merke ich meine Ohnmacht und ich hätte gern Hilfe. Da denke ich an die anderen. Aber sie bedürfen auch meines Beistandes. Wir sollten füreinander beten und einstehen, zusammen kämpfen. An dieser Stelle kann man vielleicht eine übrig gebliebene Frage, aber es wären vielleicht noch andere, mit denen man sich beschäftigen könnte. Aber eine Frage ist doch, scheint mir sehr wichtig, die ist übrig geblieben, wie setzt man sich für andere ein, die vom Feind bedrängt sind? Das ist eine Frage, die mir oft gekommen ist. Epheser 6, Abvers 10 schildert doch eigentlich, wie ich fertig werden kann mit dem Feind. Aber wie werde ich mit dem Feind bei anderen Leuten fertig? Wie geht das zu? Vielleicht einige Bemerkungen hier. Wenn man es mit anderen zu tun hat, die vom Feind bedrängt sind, dann ist es besser, meines Erachtens, die Person anzusprechen als den Dämon. Diese Person sollten wir zur Umkehr versuchen zu führen. Nicht immer ist Schuld da, wenn Bedrängung da ist, wie bei Paulus. Es war keine Schuld da, aber ein Dämon plagt ihn. Anfechtung ist nicht ein Zeichen von Schuld. Aber wenn man einige Zeit gesprochen hat miteinander, dann kann man wohl feststellen, ob Schuld vorliegt. Dann sollte man diese Person, egal wie, welcher Art und Kraft die Bedrängung ist, man sollte versuchen, diese Person zur Umkehr zu führen. Sie muss die Entscheidung treffen. Da ist der Schlüssel. Denn wenn Jesus Raum gewinnt, muss der Feind fliehen. Man bringt nicht erst den Feind zum Fliehen. Und im Übrigen sind wir ja keine Propheten. Wie soll ich auch wissen, wie ehrlich die Person ist? Ich kann keinen Dämon sehen. Und wenn ich ihn sehen kann, sollte ich bei mir fragen, ob es bei mir in Ordnung ist. Dann meine ich, ist das ein schlechtes Zeichen. Wir sind keine Propheten wie Jesus und die Apostel, die ersten, die ihre Botschaft von Christus bekommen hatten. Wir wissen das nicht. Wir sehen die Person und gehen mit dem Wort Gottes um und mit dem Gebet. Wir setzen uns im Vertrauen auf den Herrn für diese Person ein. Wir vertrauen auf den Herrn, dass er Freiheit bringen kann und wird, wenn die Person zu Buße kommt. Und wir glauben an den Herrn, dass er imstande ist, dieser Person Buße zu geben, Umkehr zu geben. Dabei wollen wir aber mit dem Wort Gottes umgehen. Es ist unsere Botschaft, Vers 15, es ist unsere Waffe, Vers 17. Wort Gottes, und dann kann der Heilige Geist sein Werk tun. Und eine Veränderung in der Denkweise herbeiführen. Das Wort Gottes ist der Schlüssel. Dabei beten wir. Wir sollten beten, dass der Feind hier loslassen muss, sodass die Person frei ist, für Jesus die richtige Entscheidung zu treffen. Ob Christ oder nicht Christ, man muss hier die richtige Entscheidung vor Gott treffen. Paulus fügt hinzu in Vers 19 und 20, auch für mich. Ist er denn nicht ein Heiliger? Und er hat eben gesagt, betet für alle Heiligen. Ja, aber er weiß, dass Gefangene und Verkündiger schnell vergessen werden können. Und deshalb fügt er wohl hinzu, auch für mich, vergisst meiner nicht. Er zeigt an, wie wichtig es ist, solche Fürbitte für Verkündiger und Leidende zu tun. Wir lesen die Verse zum Schluss. Damit mir das Wort gegeben werde im Auftun meines Mundes. Er will den Mund auftun, aber trotz aller Vorbereitung muss ihm das rechte Wort gegeben werden. Trotz aller Vorbereitung setzen wir von diesem Text nicht aus. Paulus hätte sich nie Gedanken gemacht über das, was er irgendwo sagen wollte. Immer braucht es ein Wort, das gegeben wird. Es muss geschenkt sein. Mit Freimütigkeit bekannt zu machen das Geheimnis, das jetzt gelüftet ist. Das ist einfach noch ein Wort für Evangelium. Die gute Botschaft. Ein Botschafter in einer Kette? Das darf es nicht geben. Aber das gibt es, wenn Satan ohne Respekt hier angreift. Er kennt keine Gnade, keine Regeln, keine Kriegsregeln. In einer Kette. Das ist ein besonderer Ausdruck für den mittleren Grad der römischen Gefangenschaft. Er war gekettet an einen Soldaten, damit ich in dieser Botschaft freimütig bin, rede, wie ich reden soll. In dieser Botschaft freimütig bedeutet vielleicht zweierlei. Einmal durch die Botschaft freimütig. Denn vom Evangelium her kommt Freimut. Im Evangelium ist die Quelle der Freimütigkeit. Wenn wir darin zu Hause sind, dann kann uns der Mut wachsen. Aber es bedarf auch der Fürbitte. Und deshalb wird sie hier gesucht, damit bei der Verkündigung dieser Botschaft man freimütig ist und so spricht, wie man sprechen sollte. In einer heiligen Harmonie von Liebe und Ernst. Das will geschenkt sein. Dazu schenke der Herr einem jeden von uns Gnade. Ob wir nun vollzeitige Verkündiger sind oder noch andere Aufgaben haben, die übrigens auch von Gott sind, auch wenn sie Schreiner sind, sind sie von Gott gerufen oder geführt, Schreiner zu sein. Sagen Sie nicht, ich bin nebenbei Schreiner, in erster Linie Missionar. Nein, Sie sind beides. Wir brauchen eine Theologie der Arbeit. Die ist nichts nebensächlich. Alles soll für den Herrn getun. Wenn man auch, wie man Luther zuschreibt, sagt, Es ist nur das Pflanzen eines Bäumleins. Aber es ist wichtig, auch wenn Jesus morgen kommen könnte. Ja. Alles wird für den Herrn getan. Dazu schenke uns der Herr Gnade. Es wird immer ein Kampf bleiben. Aber wir dürfen um den Sieg wissen.